Okay, ready. Let's do it.
Stubengespräche. Wissenschaft aus dem Battlehaus. Aus der Feichtinger Stube des Schrift- und Kalligraphiemuseums Bettenbach im Almdach. Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stubengespräche Wissenschaft aus dem Battlehaus. Ich freue mich ganz besonders, weil beim zweiten Gespräch im Jahr 2026 haben wir einen Bettenbacher Wissenschaftler bei uns sitzen. Wunderbar, nämlich den Michael Ebner. Mit dem werden wir uns heute unterhalten über sein Wissenschaftsgebiet, das ich jetzt einmal sagen möchte, ist im weitesten Sinne Molekularbiologie. Oder du wirst mir dann was anderes erzählen.
Nicht unkorrekt.
Ja, nicht unkorrekt, wunderbar. Und durchs Gespräch führen wir immer der Egon Urban und ich darf auch meinen Senf dazugeben, Joachim Habinger. Und Egon, bitte führe die Hörerinnen und Hörer und die Besucher jetzt ins Gespräch
ein. Ja, zuerst einmal ein Hallo auch von mir. Schön, dass Sie wieder zuhören und ja, es freut mich, dass wir einen Bettenbach-stämmigen Wissenschaftler hier haben, ja, der allerdings nicht mehr in Bettenbach ist, ja.
Ich habe gefragt, ob Sie mir nicht ein Institut bauen wollen in Bettenbach, aber bis jetzt
nichts passiert in der Richtung. Okay, das heißt, wo residierst du gerade?
Ich residiere gerade in Innsbruck.
Okay.
Und habe dort seit letzten Sommer einen Job an der Medizinischen Universität Innsbruck.
Als der Joch hat sich schon gesagt, Molekularbiologe.
Genau, ich baue dort meine eigene Forschungsgruppe.
Ja. Jetzt ist ja für uns immer spannend zu hören, wie die WissenschaftlerInnen das werden, was sie geworden sind. Wie bist du Molekularbiologe geworden?
Die lange oder die kurze Version?
Eine Stunde haben wir. Es war gut, wenn wir nur ein bisschen was über das Fach selber auch noch hören.
Es war kein linearer Weg, ich sage einmal so.
Das ist das Spannende.
Also ich bin in die Schule gegangen, in Schlierbach, ins Gymnasium. Und da ist ja Geisteswissenschaft großgeschrieben worden. War ein humanistisches Gymnasium, gell, kann man sagen. Macht Sinn.
Griechisch-Latein.
Griechisch-Latein, genau.
Und Latein hast du
tatsächlich noch gehabt. Beides gehabt. 6 Jahre Latein, 4 Jahre Altgriechisch. Ah. Mit entscheiden können zwischen Altgriechisch und Französisch. Werde ich nicht Französisch nehmen, gell? Das Ironie der Geschichte, da hinten sitzt eine französische Frau.
Wollte ich gerade sagen, braucht man nie im Leben.
Glaubst du, da unten redet einer Altgriechisch? Genau, und Naturwissenschaften sind da jetzt nicht großgeschrieben worden. Also das wahre Tor zur Erkenntnis war Philosophie, Theologie, Altertum, Germanistik, solche Sachen. Genau. Und ich habe mich dann auch gleich nach der Schule, nach der Matura dafür entschieden, das weiterzutragen, weil mich das wirklich sehr begeistert hat und habe mich für Altertumskunde und alte Geschichte an der Uni Graz eintragen. Genau.
Spannend, ja.
Ja, und das habe ich dann studiert für ein Jahr. Und wahnsinnig spannend, gell? Sumerer, Babylonier, Ägypter, und, Römer, Griechen und so weiter. Es war aber schon so, dass überall eine riesendicke Staubschicht auf alle Bücher und ein bisschen auch auf die Leute drauf war.
Mhm.
Und ich habe dann einmal eine Konversation überhört von einem Professor mit einem Studenten, der eine Masterarbeit schreiben hätte sollen. Und dann hat er ihm ein Thema vorgeschlagen, das waren die Helmformen der zweiten pannonischen Hilfsarmee im zweiten Jahrhundert nach Christus.
Boah, das hat dich nicht vom Stock gerissen.
Dann habe ich gedacht, ich muss irgendwas anderes machen. Und habe dann zuerst einmal Zivildienst gemacht und dann ganz was anderes, ein bisschen Geld verdienen und reisen. Und genau.
Ein bisschen ja. Band spielen.
Ein bisschen Band spielen, immer, ganz wichtig, genau, danke. Und wollte dann eigentlich wirklich das Gegenteil machen von Altertumskunde. Ich wollte mich neu erfinden. Und habe geschaut, erstens mal wollte ich in Wien studieren und nicht mehr in Graz und zweitens ganz was anderes machen. Und dann habe ich halt geschaut, was da so angeboten wird. Und da ist dann gestanden Molekularbiologie. Oh, das klingt irgendwie fetzig. Keine Ahnung, keine Ahnung, was das ist.
Und ziemlich neumodern,
ich
oder?
In der Schule wirklich nicht viel drüber gelernt. Bis gar nichts eigentlich.
Na, DNA und RNA wird ja wohl vorkommen.
Und sein. DNA und RNA ist vorkommen und das hat mich damals schon fasziniert. Da habe ich mir gedacht, boah, das ist echt spannend. Ja, das aber das war eigentlich mehr oder weniger eine Einheit im Biologieunterricht und dann ist es wieder um irgendwelche Tiere und Pflanzen gegangen. Interessant, aber genau, das hat meine Aufmerksamkeit gehabt, das mit DNA und RNA. Genau, dann habe ich mich eingeschrieben für das und war nicht einfach am Anfang, weil ich habe überhaupt keinen Hintergrund gehabt. Aber sehr, sehr spannend. Es geht darum, wie funktioniert das Leben, oder? Und das ist eine der spannendsten Fragen.
Also von Grund auf nämlich?
Von Grund auf, genau.
Ja. Genau, das wollte ich gerade fragen. Was geht's in Molekularbiologie?
Ja, angekündigt habe ich dir ja also im Vorkontakt als Mikrobiologe und dann hast du irgendwie gesagt, das ist mir mal lieber, dass es da Molekularbiologie schreibt. Ja, ja. Gut, machen wir.
Ja, Mikrobiologen,
ich kenne mich nicht aus.
Denen eher ein Fachgebiet sind Bakterien und Viren, also kleine Lebewesen. Molekularbiologen erforschen Moleküle des Lebens. Also alles, was mehr wie ein Atom ist, ist ein Molekül. Und wir erforschen die Moleküle des Lebens, also Eiweiße, Nukleinsäuren, also DNA, RNA, Fette, alles Mögliche, was in unseren Körpern so umschwimmt.
Okay, aber die Begeisterung war so groß am Anfang, wo du gemeint hast, du verstehst eigentlich nicht wirklich viel, dass du traumblind bist, weil dich das bockt hat.
Es hat mich teilweise bockt und teilweise habe ich mir gedacht, ich bin irgendwie privilegiert, ich kann studieren und will damit auch was Sinnvolles anfangen.
Mhm. Okay, ja super.
Und es war nicht so, dass ich dieses Erweckungserlebnis gehabt habe, wie dann vielleicht manche, die da sitzen, erzählen würden, dass sie als Kind den Schmetterling in der Wiesen gesehen haben und sie dachten, wow, wo herkommen diese Muster und Formen? Sowas eigentlich nicht. Ich bin da so reingewachsen.
Ja, aber wir haben einen Wissenschaftler gehabt, der wollte ganz was anderes studieren und ist mit einem Rals bei einer Ausgrabung vorbeikommen und dann ist er Geologe geworden. Nicht? Das ist,
Archäologe.
Archäologe, genau. Ja. Aber die Tore, die das Leben öffnet, sollte man halt dann annehmen und das hast genau. Du in der Hinsicht gemacht.
Das genau. Habe ich in der Hinsicht gemacht, genau.
Und wie ist dann weitergegangen?
Und dann ist er so weitergegangen, dass ich Diplomarbeit in Wien gemacht habe, in den Max Perutz Laboratories. Vielleicht kommen wir zum Max Perutz auch noch.
Auf alle Fälle.
Und das war dann schon so ein bisschen ein Erweckungserlebnis, weil da ist zum ersten Mal dann um Mikroskopie gegangen.
Mhm.
Und da habe ich in einem spannenden Labor gearbeitet und die haben untersucht Nervenzellen.
Okay.
Und wie die Nervenzellen ihre Fortsätze zum Weiterwachsen bringen und wie das geht, dass die dorthin finden, wo sie hingehen.
Okay.
Da haben wir aus Mäusen Nervenzellen isoliert, die in Kultur gebracht und dann im Mikroskop beim Wachsen zugeschaut.
So und schnell geht das?
Die sind flott unterwegs, ja.
Spannend.
Genau. Und auch angefärbt, also verschiedene Strukturen in diesen Nervenzellen angefärbt mit Fluoreszenzfarbstoffen, sodass man dann halt in einem Mikroskop Bilder damit machen kann.
Okay.
Und auch im Okular. Also man kann reinschauen, ich habe da relativ viel Zeit vertrödelt, ich bin da gesessen vor dem Mikroskop, habe reingeschaut und das ist wie in Sternenhimmel aufschauen in der Wüste, nur in die größenordnungsmäßig in die andere Richtung.
Könnte man nicht sagen, du hast Erfahrungen gesammelt anstatt Zeit vertrödelt.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, weil lang zuschauen bei was bringt dann Erfahrung.
Ja. Also man muss das vielleicht einschränken. Nicht jedes Mal, wenn man Zeit vertrödelt, ist eine Erfahrung gesammelt, aber in dem Fall stimmt es.
Ja, manchmal macht man die Erfahrung, dass man vielleicht heimgegangen hätte gehen können.
Ja. Ich bin da wirklich spät heimgegangen. Also bin ich oft bis 10 Uhr im Labor gesessen vor dem auf Nacht, bei dem Mikroskop.
Wo ist dieses Max-Perutz-Institut?
Das ist im dritten Wiener Gemeindebezirk.
Sehr interessant.
Ja, da hat der ehemalige Wiener Bürgermeister Häupl, der seines Zeichens selbst Biologe ist, der hat an Fröschen gearbeitet, gegen sämtliche Widerstände einen Forschungscampus aufgezogen. Und da war ja gestetten vorher. Und jetzt ist das einer der besten, größten, tollsten Molekularbiologie Campi.
Das zahlt sich aus. Das, das bleibt ein.
In Europa.
Spannend, das ist am Rennweg, oder?
Ja, genau.
Ja.
Genau, da fährt der Witwenexpress vorbei. Mhm.
Okay.
Okay, der
70er, richtig. Ja. Genau, und dort habe ich dann auch mein Doktorat gemacht in einem sogenannten Juniorlabor. Also da ist ein Wissenschaftler, der war vorher in den USA und hat dort in San Francisco seinen Postdoc gemacht, heißt das. Nach dem Doktorat macht man einen Postdoc. Und der hat dann seine eigene Forschungsgruppe an diesem Max-Perutz-Laboratory aufgebaut, der Ivan Yudushkin. Und der hat eine sehr coole Mikroskopie-Methode beherrscht. Und bei dem habe ich dann mein Doktorat angefangen. Und das war dann gar nicht so leicht, weil es ist nicht so einfach eigentlich für die Leute, weil sie es halt vorher noch nie gemacht haben, nicht? Eine eigene Forschungsgruppe aufbauen.
Ja.
Und ich war da sein Test-Dummy, Guinea Pig, der erste Mitarbeiter quasi. Und wir haben dann gemeinsam geschaut, wie wir das hinkriegen, dass das was Gescheites wird. Und das war dann im Endeffekt ganz erfolgreich. Und das war eine wertvolle Erfahrung für mich, weil ich baue jetzt gerade selber meine eigene Forschungsgruppe auf. Und ich war da schon mal dabei bei dem Prozess.
Okay.
Was man da alles richtig und falsch machen kann.
Und das lernt man ja wahrscheinlich auf der Uni nicht, wie man seine Forschungsgruppen aufbaut.
Null.
Null.
Null. Null. Null.
Okay.
Man lernt nicht alles fürs Leben.
Nein, auch nicht. Nein,
so nicht. Mikroskopmethode, ich habe mir gedacht, da schaut man rein und damit sieht man das, was da drinnen ist. Wieso Mikroskopmethode, eine neue oder besondere Mikroskopiermethode?
Da gibt's wahnsinnig viele verschiedene Methoden, wie man halt kombiniert, dass man die größtmögliche Auflösung hat von seiner Probe, also möglichst viele Details sieht, aber auch wie man zum Beispiel möglichst viel von der Probe sieht, wie man in möglichst vielen verschiedenen Färbungen gleichzeitig sieht, was los ist in der Probe. Und dann gibt's da alle Abarten von physikalischen Tricks, wie man nur Informationen aussaugt aus der Probe.
Das heißt, da geht's dann nicht nur ums Einschauen, sondern auch, was man mit der Probe macht, damit man auch das sieht, was man sehen will.
Genau. Und auch, wie man es misst. Also, dass man einschaut und dann das irgendwie versucht aufzuzeichnen. Die Zeiten sind lang vorbei. Mittlerweile hat man natürlich eine Kamera oder einen Detektor, der dann eigentlich hauptsächlich Photonen misst, die von den Farbstoffen emittiert werden. Also man färbt die Proben mit Fluoreszenzfarbstoffen, fährt dann mit einem Laser rein oder irgendeiner anderen Lichtquelle, um diese Farbstoffe anzuregen. Und die Photonen, die dann von diesen Farbstoffen emittiert werden, die misst man mit der Kamera oder mit dem Detektor.
Okay.
Und da kann man halt 4, 5 Farbstoffe gleichzeitig zum Beispiel sich anschauen. Man kann alle möglichen Sachen messen. Zum Beispiel, wie lange dauert es von dem Zeitpunkt, wie ich mit dem Laser einschieße in die Probe, bis dann das Photon emittiert wird.
Das kann nicht lang dauern, oder?
Das ist wirklich, geht recht geschwind, ja. Da kannst keine rauchen gehen. und die Methode, die hat der Ivan Yudushkin, bei dem ich mein Doktorat angefangen habe, beherrscht. Genau, das hat mich fasziniert.
Ivan Yudushkin. Aus San Francisco.
Ja. Nein, aus Moskau.
Okay, aber der hat in San Francisco...
Er hat in Heidelberg in Deutschland sein Doktorat gemacht, ist dann nach San Francisco gezogen, hat dort sein Postdoc gemacht und ist dann nach Wien gekommen. Und dort seine eigene Forschungsgruppen aufzubauen.
So sind die Biografien.
Genau. Es wird verlangt von der akademischen Forschung, dass man in andere Länder, andere Städte zieht, um sie zu exponieren.
Deswegen bist du jetzt von Wien nach Innsbruck gegangen.
Na warte, ich war ja dazwischen in Berlin und technisch gesehen ist das Ausland.
Praktisch.
Kulturell auch, finde ich, mittlerweile. Das,
da ist mehr Sprachunterschied wie zwischen Almdahl und Kremstahl.
Ja, das stimmt. Ja, genau, also nach meinem Doktorat bin ich dann für den Postdoc, wo der Ivan Juduschkin in San Francisco war, nach Berlin gegangen. Tatsächlich mit dem Hintergrund, kompetitiv am akademischen Markt zu bleiben, weil es geht ja darum, dass man Geld lukriert für die eigene Forschung. Und als Postdoc kannst du eigentlich nur Geld lukrieren, wenn du ins Ausland gehst, weil nur dann kannst du für die Forschungsförderungen überhaupt kannst du bewerben.
Das heißt,
sonst wirst du gar nicht zugelassen, wenn du nicht ins Ausland gehst.
Es klingt so nach Fähigkeiten, die man auch wieder nicht an der Uni lernt, die man aber dringend braucht, damit man dann was machen kann, was man sonst als Karriere bezeichnet.
Ja, genau. Und ich meine, für mich war das wirklich eine sehr bereichernde Erfahrung. Ich habe da in einem sehr, sehr guten Labor gearbeitet und wahnsinnig viele Sachen gelernt und mich wieder ein bisschen neu erfinden müssen. Dazwischen eine Familie gegründet. Und genau. Und also die Zeit dort hat mich ausgerüstet, um am akademischen Markt kompetitiv teilnehmen zu können. Und habe mich dann überall beworben für die eigenständige, um die eigenständige Gruppe aufzubauen. In glamourösen Orten wie Osnabrück, aber auch in Barcelona zum Beispiel. Und ich war nach Wien geschrieben und nach Graz und in Straßburg. Aber Innsbruck ist dann geworden.
Okay. Wie lange warst du jetzt dann in Berlin?
Da war ich 7 Jahre.
7 Jahre. Okay.
Relativ lang eigentlich. Mhm. Aber es war Corona dazwischen, 2 Kinder, also es ist schon was passiert.
Ja. Ja. Und ist das dann easy quasi, dass man seine 2 Kinder, seine Frau zusammenpackt und sagt, du Berlin war eh super 7 Jahre lang, aber jetzt gehen wir nach Innsbruck?
Ja, ich meine, ich bin echt privilegiert, gell? Danke an merci. An meine Frau, die da hinten sitzt.
Die übrigens Französin ist, weil du merci gesagt hast, oder?
Ja, genau, genau. Okay. Aber leider nicht Altgriechisch versteht.
Ja.
Und die hat mir da fast ein bisschen einen Persilschein gegeben und gesagt, hey, du schaust, dass du irgendwo eine klasse Arbeit findest, und war dann aber auch nicht unfroh, dass es nicht Osnabrück geworden ist.
Ja.
Und Gott sei Dank taugt es uns beide in Innsbruck. Also da war dann die Prämisse, pass auf, in Berlin im Winter ist einfach 6 Monate lang echt zach und grau. Und in Innsbruck, das ist eine Stadt, wo man sich auf den Winter gefreut, wegen einem Skifahren.
Ja.
Genau.
Und wenn der Föhn kommt, ist für den Kopf zwar nicht so gut, aber zumindest angenehm warm, nicht?
Ja, ja. Genau.
Ja, und wenn man gleich auf Nordketten rauffährt und halt hinten reinfährt und dann kann man.
Da haben sie alle 3 Skifahren gelernt, meine 2 Buben und meine Frau
auf Nordketten. Okay. Ja, wunderbar.
Und das ist 3 Monate aus und mittlerweile geht schon einiges.
Das heißt, in Zeiten, wo du noch nicht deine eigene Forschungsgruppen gehabt hast, hast du auch noch Zeit gehabt, dass deine Kinder Skifahren lernst und deiner Frau. Geht das jetzt auch noch?
Das war gleichzeitig. Also ja. Umziehen, Forschungsgruppen aufbauen und dann Skifahren lernen, genau.
Okay, da bin ich direkt froh, dass du jetzt in Bienenbach bist.
Aber Ski hast du daheim lassen müssen.
Die sind im Auto, weil echt, gestern waren wir noch Skifahren echt? Und sind dann direkt danach hergefahren.
Ja. Jetzt schaut schon irgendwie wieder ein bisschen ab aus, so warm wird.
Ja, aber jetzt interessant zu deiner eigenen Forschung, wo du gesagt hast, da passt jetzt die Forschungsgruppen auf. Also im Vorgespräch, wie wir mit dir geredet haben, hast du einmal gesagt, im Prinzip geht es um die Zelle.
Es ist das Fachgebiet, wo ich arbeite, Zellbiologie. Mhm. Und in der Zellbiologie wird die Zelle so als autonomes Konstrukt betrachtet. Also unser Körper besteht aus Zellen und Krokodilkörper bestehen aus Zellen und Insektenkörper bestehen aus Zellen und die Bäckerhefe, mit der wir Bier brauen, das sind auch Zellen.
Mhm.
Und Zellen sind autonome Konstrukte, aus denen das Leben Organismen baut. Und in allen diesen Zellen gibt es ganz grundlegende Stoffwechselvorgänge und ganz grundlegende architektonische Prinzipien, sage ich mal, die eigentlich bei allen Zellen gleich sind. Ob das jetzt aus einem Krokodil kommt oder aus einem Insekt oder Elefant oder Mensch, ist immer dasselbe. Das heißt, grundlegenden.
Die schauen in etwa ähnlich aus.
Die haben ähnliche Größen und die Stoffwechselvorgänge sind bis zu einem gewissen Grad auch alle gleich. Es gibt natürlich dann große Unterschiede und da spezialisiert sich dann. Bin ich ein Neurowissenschaftler und interessiere mich hauptsächlich für Nervenzellen, die schauen vollkommen anders aus, als wie was weiß ich, Leberzellen zum Beispiel. Aber die ganz grundsätzlichen Stoffwechselvorgänge sind dann doch die gleichen. Wie sie Zucker verarbeiten, wie sie Fett verarbeiten, was sie mit ihren Eiweißen machen, um den Stoffwechsel am Laufen zu halten, das sind Prinzipien, die sind überall gleich.
Und das heißt auch, woraus sie aufgebaut sind?
Genau. Also eine Zelle, ganz vereinfacht gesagt, ist ein Fettaug mit einer Lipidschicht herum, die im wässrigen Milieu das Innere vom Äußeren abschirmt.
Und das Äußere ist die nächste Zelle?
Das Äußere kann aus Blut sein oder die nächste Zelle oder was weiß ich. Kann alles Mögliche sein. Oder auch Luft oder du.
Ah ja.
Okay. Okay, also die Zelle, hast du gesagt, ist an und für sich ein Fett.
Ist von einer Membran umgeben. Ja. Genau. Und in der Zelle drinnen, wie Tiere oder Menschen Organe haben, gibt es Organellen. Das sind kleine Fettaugen im großen Fettaug, die wiederum ein Kompartiment machen, das Innere vom Äußeren abschirmt und wo ein Milieu herrscht, wo bestimmte Eiweiße drin sind, bestimmte Metabolite drin sind, bestimmte Stoffe drin sind, die miteinander was zu tun haben, die miteinander reagieren sollen.
Okay, und das Milieu ist eher tödlich, hast du mal gesagt, oder? Oder sauer? Oder
Naja, es gibt viele verschiedene von diesen Organellen. Okay. Und ich bin jetzt da der komplette Fachidiot quasi und habe mir nur eins von diesen Organellen ausgesucht. Und das ist quasi der Magen von den Zellen.
Okay.
Also ein Fettaug, wo drinnen ungefähr 50, 60 Eiweiße drin sind, die alles zerhäckseln können, was die Moleküle des Lebens sind.
Um so kurz zu sagen, wofür du dich interessiert hast, das kommst eh dann noch dazu. Ja. Ich habe extra da ein paar Bücher zur Molekularbiologie mir ausgesucht, ja, und habe dann das Stichwort gesucht, von dem du erzählt hast. In einem einzigen Buch ist das einmal drin auf einer halben Seite. Ja. Also nur, weil du das Wort Fachidiot verwendet hast, so spezialisiert ist es.
So spezialisiert ist es.
Du dich beschäftigst.
Und es ist fast jeder mittlerweile so spezialisiert, weil, jetzt machen wir Molekularbiologie, ja, seit 70, 80 Jahren, sagen wir mal. Und das Wissen explodiert eigentlich exponentiell. Und es kann nicht einer alles abdecken, weil es ist einfach so gigantische Mengen an Wissen, das man da abdecken müsste. Deswegen, je größer der Fortschritt in der Forschung, umso spezifischer sind die eingeschränkter sind die Forschungsgebiete.
Forschungsgebiete, ja.
Genau. Und es ist nicht so, dass man nicht nach links und rechts schaut, oder?
Ja, ja.
Aber du musst da irgendwas aussuchen, was dein Thema ist.
Ja. Auf alle Fälle ist irre kompliziert und irre vielfältig und es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man da einen Knopf drückt und dann ändert sich das, sondern das ist quasi ein Wunschdenken, aber das ist ja nicht wirklich der Fall, oder? Da spielen so viele Faktoren zusammen, ja. So viele unterschiedliche, dass man sich überhaupt wundert, dass so eine Zelle funktioniert, oder?
Das ist ein großes Geheimnis. Wie funktioniert das? Also da fehlen uns auch wirklich teilweise die Vorstellungskraft einfach.
Ja.
Das sind wahnsinnig viele verschiedene Moleküle, die alle zusammenarbeiten und die in einem wahnsinnig großen Chaos funktionieren und mit physikalischen Kräften interagieren, für die uns leider ein bisschen die Vorstellungskraft fehlt. Also wir als Menschen sind jetzt 300.000 Jahre auf dem Planeten Erde und unsere Sinne und unsere Vorstellungskraft und unser Gehirn hat sich darauf spezialisiert, dass wir nach dem Jagen wieder heimfinden und ja. Dass man in einer Gruppe von Leuten sich zurechtfindet. Und wir können sehr gut einschätzen, wie sich Material verhält, das so Millimeter bis Kilometer groß ist und wie sich da die Materialien miteinander interagieren und so. Da sind wir sehr gut ausgerüstet und da haben wir Metaphern dafür und Bilder dafür. Und meistens ist es Gravitation, oder? Es fällt was runter.
Ja.
Genau. Und in der Zelle
gibt es keine Schwerkraft.
Kaum. Spielen diese Dinge keine Rolle. Was da eine Rolle spielt, sind elektrostatische Wechselwirkungen, Van der Waals-Kräfte. Aha. Ja, genau, was dann fand der Weiß.
Ja, genau. Ja.
Also uns fehlen da die Bilder, die Metaphern und die Allegorien, um das gut zu erklären. Und das ist auch, kann man nachvollziehen, in der Wissenschaftsgeschichte immer interessant. Also weil wir halt als Menschen so über diese Bilder und Metaphern funktionieren auch in unserer Alltagssprache, oder? Wir verwenden Sprichwörter die ganze Zeit. Und unser Gehirn, unsere Kreativität funktioniert so, dass wir halt angespeicherte Bilder haben und dann sehen wir was Neues und dann wenden wir das Gelernte auf das an. Aber was in der Zelle passiert, da funktionieren unsere Bilder und unser Gelerntes, das funktioniert da nicht wirklich, um das zu erklären. Und in der Wissenschaftsgeschichte hat es dann immer, ist das Leben oder der Mensch oder die Zelle mit dem neuesten technologischen Fortschritt verglichen worden. Ah, der Mensch ist eine Maschine. Wie die Dampfmaschine entwickelt worden ist und so weiter. Gell? Ja, nein, das ist keine Maschine. Ah, der Mensch ist so eine Art, oder unser Gehirn zumindest, so eine Art Computer. Ja, nein, überhaupt nicht, nämlich.
Mhm. Genau. Also wir können uns da schwer was vorstellen.
Ja. Wie kann man es? Ich stelle mir so vor, die Zelle und diese ganzen Eiweiße und Fettkügelchen, Fettaugen, die da drinnen um und um schwirren und es wurdelt wahnsinnig. Es ist ein riesengroßes Chaos. Und diese elektrostatischen Wechselwirkungen und die Größe von den Molekülen des Lebens führt dazu, dass alles wahnsinnig schnell geht. Also es wurdelt wie in einem Gulasch, das seit einem Monat von irgendwelchen Würmern infiziert wird. So musst du das vorstellen.
Habe ich zum Glück noch nicht gesehen.
Gießen hoffentlich.
Jetzt habe ich wieder eine Metapher verwendet.
Ja. Wobei im Gulasch die Schwerkraft noch wirkt.
Bestimmt.
Ja, wer weiß, was da sonst noch für Kräfte wirkt.
Ja, und dann teilen sie die Dinge an, oder?
Ja, genau. Ja. Es ist alles wie ein Fluss, in dem man nicht zweimal, wenn man zweimal einsteigt, ist man im selben Fluss, aber doch nicht. Ne?
Aber das heißt, der Heraklit hat das auch schon gewusst.
Ja, der hat das ja gewusst, ja. Ja, also es ist alles ständig im Flux. Mhm.
Ja.
Genau. Und bei diesen Lysosomen, sollen wir da schon hinkommen?
Ja, ich meine, die Lysosomen sind die, was der Egon nicht gefunden hat in die schlauen Bücher. Du hast das gleich gefunden, zuerst gerade, wie wir geschaut haben.
Ja. Ich war auch dafür.
Du hast auch dafür, weil du dich mit dem beschäftigst. Vielleicht kommen wir zu den Lysosomen auf dem Weg hin, dass wir mal sagen, mit was beschäftigst du dich eigentlich in deiner Forschungsgruppe? Da gibt es ja einen genauen Grund, warum du dich genau mit dem beschäftigst, oder?
Ja, korrekt. Ja,
korrekt, okay, bitte.
Also es ist ja so, dass diese Lysosomen, also die so Körperchen, diese Fettaugen im Zellen, die sind der Magen, die lösen die Dinge, die die Zelle isst quasi auf oder die Dinge, mit denen die Zelle nichts mehr anfangen kann, nicht mehr braucht, die abgebaut werden müssen, die werden dort drinnen aufgelöst, zerstört, in Einzelteile zerhackt.
Okay.
Und das heißt, wunderbar.
Genauso wie wir eine Verdauung haben,
haben die Zellen eine Verdauung.
Ob die Zelle eine Verdauung.
Genau.
Und Stoffe werden da verdaut und dann...
Ja, und jetzt verwende ich wieder eine Metapher.
Okay.
Wenn man öder wird, kriegt man eher mal ein Magengeschwür. Und diese Lysosomen, der Magen der Zelle, der fängt auch irgendwann zum Stottern an und funktioniert nicht mehr so gut. Und was dann passiert, ist, dass man entzündliche Reaktionen ausgelöst werden. Und das hat sich mittlerweile ausgestellt, ist ein hauptsächlicher Treiber von Neurodegeneration, von Demenz, von Alzheimer, von Parkinson und auch von Kinderdemenzkrankheiten. Und das sind ganz tragische Erkrankungen, wo tatsächlich eine Genmutation vorherrscht, die einen Funktionsfehler in einem Eiweiß auslöst, das direkt in diesem Lysosom drinnen sitzt und dort eine Arbeit macht und aber die Arbeit nicht machen kann wegen dieser Mutation. Und dann staut sie in die Kinderschau Abbauprodukte in diesen Lysosomen an und sie werden kaputt und dann werden diese armen Kinder, die werden zuerst blind und dann werden sie wirklich so Alzheimer-mäßig dement.
Okay. Jetzt habe ich gehört da im Publikum und das ist uns zwar auch so gegangen, wie du gesagt hast, Kinderdemenz, haben wir gesagt, was? Überhaupt noch nie gehört, dass es Kinderdemenz gibt? Das gibt es quasi?
Es gibt es glücklicherweise nicht sehr oft, aber wenn es es gibt, dann ist es sehr, sehr tragisch. Also das findet man in einem von 100.000, einem von 300.000. das wird auch nicht immer gut diagnostiziert, weil das ist, sind so seltene Erkrankungen, dass da auch oft die Ärzte einfach nicht wissen, mit was sie es zu tun haben. Und ja, diese Erkrankungen fallen aber in eine Gruppe ein, die heißen lysosomale Speicherkrankheiten. Also diese Enzyme im zellulären Magen, da gibt es 50 oder so davon, und dann gibt es eine Maschinerie herum, die schaut, dass diese Enzyme dort reinkommen überhaupt ins Lysosom, dass sie überhaupt richtig prozessiert werden und so weiter, gibt es einen Haufen Faktoren. Und für jeden einzelnen von diesen Faktoren, wenn da einer nicht funktioniert, führt das zu einer lysosomalen Speicherkrankheit. Das heißt, irgendwas wird nicht richtig abgebaut, irgendwas wird nicht richtig verwertet, irgendwas wird nicht richtig exportiert aus einem Abbauprodukt, wird nicht richtig exportiert, und dann führt es dazu, dass sie irgendwas anreichert in diesen Lysosomen, und da werden die dann kaputt.
Jetzt ist es ja so, dass du gesagt hast,
da gibt es dann ja. Zu jeder einzelnen Krankheit eine lysosomale Speicherkrankheit, und wenn man die alle zusammennimmt, dann haben die eine Prävalenz von 1 zu 5000, also jedes 5000ste Kind leidet an, das heißt nicht, dass die Kinder Demenz haben, da gibt es verschiedenste Ausprägungen von Krankheiten, aber es ist gar nicht so unhäufig.
Okay.
Aber jetzt hat also ein menschlicher Körper ja um die 100 Billionen Zellen. Sind dann alle befallen oder geht es da um Gehirnzellen?
Da sind
um
alle befallen, genau. Manche Zellen haben weniger Problem damit, weil sie die sehr schnell teilen. Was heißt das? In jeder Zelle kommt auf den Zelltyp davon, sind 50 bis 200 von diesen Lysosomen, von diesen kleinen Mägen.
Ja.
Und jetzt habe ich eine kaputte dort und eine kaputte da und dann teile ich mich und kann das durch zwei dividieren. Jede Tochterzelle hat die Hälfte von den kaputten Lysosomen gekriegt.
Okay.
Nicht so ein Problem. Mhm. Aber in einer Nervenzelle, die teilt sich eigentlich fast, also die teilt sich gar nicht eigentlich. Oder in Retina-Zellen, die teilen sich auch sehr, sehr wenig. Oder in Herz, Kardiomyozyten, Herzzellen, die teilen sich auch sehr wenig. Und da kann man sogar in den meisten Organismen einfach nur über Mikroskopie und indem man sich anschaut, wie viele kaputte Lysosomen sind in diesen Herzzellen, das Alter bestimmen.
Okay.
Die teilen sich nicht, die akkumulieren einfach diese kaputten Lysosomen. Und in unseren Gehirnzellen ist es ähnlich.
Das heißt, die Krankheiten prägen sich dann dort am ehesten aus, wo die Zellen sie am wenigsten teilen.
Genau. Ja. Beziehungsweise, wo die Lysosomen am meisten gefragt sind. Zum Beispiel auch in der Leber. Mhm. Weil da sehr viel verstoffwechselt wird einfach. Und sehr viel abgebaut wird.
Das hat dann auch was mit der Durchblutung zu tun, quasi. Oder nicht? Oder?
Wenig.
Wenig.
Das also, guter Punkt, aber nein.
Ja, ich habe mir gedacht, wo weniger Durchblutung ist, ist weniger Zellteilung vielleicht. Das ist ein Fehler gewesen quasi.
Spielt in dem Fall keine so
große Rolle. Okay, gut.
Jetzt gibt es da einen Zelltypus, der mich sehr interessiert.
Ja.
Aus zwei Gründen. Der eine ist, dass wenn man sich diese so genetische Risikofaktoren für Alzheimer oder Parkinson oder andere Demenzerkrankungen anschaut, da gibt es ja verschiedenste Genvarianten. Und wenn du eine Genvariante hast, dann hast du eine größere Chance, dass du eine Erkrankung entwickelst. Und diese Gene, wo diese Risikofaktoren, wo die Varianten, wo man die Varianten findet, die werden hauptsächlich exprimiert, heißt es. Das heißt, dass ein Eiweiß gemacht wird, nach dieser Genvorlage. Mhm. Das heißt exprimiert. Und das ist hauptsächlich, die werden hauptsächlich exprimiert in den sogenannten Mikroglia. Das sind die Immunzellen unseres Gehirns. Und die machen wahnsinnig viele Sachen im Gehirn, sind an allen Prozessen beteiligt und sind aber auch Immunzellen. Das heißt, wenn da was nicht funktioniert in die Zellen oder sie entdecken irgendwo einen Schaden, dann schreien sie, oh oh, da haben wir ein Problem und machen eine Entzündung. Und okay, das ist kein Problem, das ist ja gut, dass die da dann die Sachen reparieren, die kaputt sind, aber wenn es chronisch wird, dann wird es zum Problem. Mhm. Weil dann werden aus der Peripherie vom Körper Immunzellen rekrutiert ins Hirn auf und dann wird dort Schaden angerichtet. Und das ist ein Hauptantreiber, Neuroinflammation nennt man das, ein Hauptantreiber von Demenz, Neurodegeneration. Genau. Das ist der eine Grund, warum mich die Zellen interessieren. Der andere ist...
Ja, warte, nur mit zum Wiederholen, dass ich es wirklich weiß. Also auf so eine Degeneration reagiert der Körper oder die Zelle mit einer Entzündung meistens, oder?
Der Körper reagiert mit einer Entzündung, oder diese Zellen reagieren mit einer Entzündung, wenn sie irgendwo einen Schaden entdecken.
Okay.
Sagen wir so. Oder aber, wenn es selber in einer selber was kaputt geht.
Und die Entzündung
zum Beispiel
dient nur als Reparatur eigentlich.
Ja, ja. Genau. Aber wenn es chronisch wird, dann kann es auch zu Schaden führen.
Okay.
Und chronische Entzündung in diesen Zellen gibt es dann zum Beispiel, wenn andere Lysosomen kaputt gehen. Weil die müssen so viel verdauen. Und zwar, es gibt ja die graue Masse und die weiße Masse im Gehirn. Die weiße Masse ist ein Haufen Fett. Und deswegen ist es weiß. Und das wird ständig remodelliert, diese weiße Masse. Und das wird von diesen Mikroglien gemacht. Das heißt, die müssen wahnsinnig viel verdauen. Und die müssen wahnsinnig viel Fett verdauen. Und Fett verdauen, wie wir wissen, ist anstrengend. Mhm. Und die verdauen das mit ihren Lysosomen. Und die sind so gefragt, dass sie irgendwann fängt das Werkel zum Stottern an. Und es wird immer mehr von diesen unverdaulichen zeigt das, was sie da anstaut. Und dann werden diese Lysosomen kaputt und dann sagen die, da ist was kaputt, da ist ein Schaden, wir müssen Inflammation machen. Mhm. Aber die können das nicht mehr reparieren, weil es ist in den Zellen drinnen und es wird chronisch.
Okay.
Und da fängt dann wirklich das Problem an.
Du hast ja gesagt, dann kommen aus dem Körper dort, werden Zellen hingeschickt. Ja. Woher wissen die Zellen irgendwo anders im Körper, dass da jetzt im Hirn verlangt werden?
Ausgezeichnete Frage. Na wirklich. Na, also was diese Mikrogliazellen machen, wenn sie merken, da ist irgendwo ein Schaden, wir müssen reagieren, ist, dass sie Botenstoffe produzieren. Und die Botenstoffe werden aus der Zelle ausgeschleust und dann gelangen die in den Körper, in den Rest vom Körper.
Und irgendwo gibt es so Zellen, die mit den Botenstoffen was anfangen können und dann machen sie sich auf den Weg.
Richtig, genau. Da gibt es dann quasi einen Konzentrationsgradienten und die riechen sie dahin quasi.
Okay, also wenn die Konzentration da höher oder niedriger ist, dann das ist quasi so, wie der Strom fließt von einem hohen Potenzial zu einem niedrigen oder umgedreht.
Ja, genau.
Genau. Puh. Mega kompliziert. Ja, und
mega kompliziert, aber auch super spannend. Mhm. Und ja, also unser Körper ist halt einfach auch vielleicht nicht evolviert, um 200 Jahre alt zu werden. Und irgendwann fängt das wirklich halt zum Stottern an. Gell? Ja. Und das Spannende bei diesen Kinderdemenzkrankheiten ist, dass diese Kinder, die haben jetzt keine Raucherhistorie meistens. Die haben keine Historie von Alkoholmissbrauch oder besonders ungesunder Ernährung. Da ist es einfach nur der genetische Hintergrund, der dazu führt und ist quasi ein reines System, in dem er diesen Prozess untersuchen kann. Und wir nehmen Zellen.
Genau, das wollte ich gerade fragen.
In Kulturschalen und manipulieren dort diese Gene und führen dieselben Mutationen ein, wie es die Patienten und Patientinnen haben.
Okay.
Das heißt, wir haben ein Zellmodell von dieser Erkrankung. Aha. Und mit diesem Zellmodell arbeiten wir dann. Und schauen uns die im Mikroskop an und geben den Zellen eine Challenge, zum Beispiel, dass wir andere Lysosomen kaputt machen und dann schauen, wie die Zellen damit umgehen. Oder wir füttern ihnen sowas Ähnliches, wie es im Gehirn abbauen müssen, so diese weiße Substanz, und schauen, wie es damit umgehen. Und versuchen dann erstens einmal besser zu verstehen, wie die Zellen, gesunde Zellen mit so einem Stress umgehen und wie was anders ist in der Krankenzelle, wie die mit dem Stress umgeht. Und dann versuchen wir auch, dass wir Wirkstoffe finden, die den Zellen dabei helfen, besser mit dieser Stresssituation umzugehen.
Okay.
Da gibt's so Wirkstoffbibliotheken, da sind tausende, abertausende Wirkstoffe gespeichert und die kann man eins nach dem anderen die Zellen dazugeben und da ist ein Mikroskop angeschlossen und das liest dann aus, quasi kann die Zelle jetzt besser ihre Lysosomen reparieren oder schlechter oder gar nicht oder genauso.
Jetzt hast du eine sehr konkrete Vorstellung von dem, was du magst, weil du magst es ja den ganzen Tag. Ja.
Betriebsblind.
Obwohl er gesagt hat, wie wir ihn gefragt haben, was er den ganzen Tag tut, hat er gesagt, E-Mail schreiben.
Hey, das war nur für
euch. Achso, Entschuldigung, hat keiner gehört. Naja, wenn man eine Forschungsgruppe aufbauen will, nicht, dann muss man...
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Entschuldigung.
Die E-Mails sind ja über die Arbeit. Also.
Stimmt.
Ja. Kann ich da helfen? Fahren.
Nein, weil sonst dazu tue ich das. Nein, das ist mir gefallen, was ich sage.
Macht er nichts.
Ja.
Genau. Was wir im Endeffekt dann ist die Krankheit in unseren Kulturschalen nachzustellen, die Zellen zu stressen und dann uns im Mikroskop anschauen, okay, was passt da nicht in die Zellen? Und wie können wir es irgendwie so manipulieren, dass es wieder besser funktioniert?
Okay.
Jetzt hast du mir das Stichwort gegeben. Ja. Von wie vielen Zellen reden wir da? Ich meine, die sind ja so wutzi-wutzi-wutzi klein. Die
sind wutzi-wutzi-wutzi klein.
Und für eine, 100, 10.000 und wo kriegt man die Kranken her? Man Gesunde wird es wahrscheinlich viel geben, aber ja. Wie ist da das Ausgangsmaterial?
Das Ausgangsmaterial ist ja wirklich teilweise skurril in der biomedizinischen Forschung. Da hat es in die 50er Jahre eine afroamerikanische Frau gegeben, die Henrietta Lacks, und die hat ein Zervixkarzinom gehabt, die Henrietta Lacks, und ist von einem Arzt operiert worden, der hat ihr das Zervixkarzinom ausgenommen und hat dann Zellen von diesem Krebs in Kultur gegeben. Das heißt, er hat es in einem aufgelöst, sodass einzelne Zellen waren, und hat ein Nährmedium dazugegeben, und die sind ihm dann weitergewachsen. Mhm. Und seit den 50er Jahren hat, glaube ich, jedes biomedizinische Labor auf der ganzen Welt diese Zellen in Kultur schön gewachsen. Also von diesem Zervixkarzinom von der Henrietta Lacks sind mittlerweile aber Tonnen gewachsen. Meistens sind so 10 cm große Schalen, wo so ein Medium, ein Nährmedium drinnen ist, und in so einer so einer Schale sind ungefähr 10 Millionen Zellen drinnen.
Okay.
Und die wachsen halt einfach super, die sind anspruchslos, sage ich mal.
Das Nährmedium ist Teil Agar-Agar?
Oder nein, ist das schon lange vorbei? Das ist für Bakterien.
Ah, das ist für Bakterien.
Genau. Ja, das ist ein Mix aus Aminosäuren und Zucker und Salzen und auch Wachstumsfaktoren. Eigentlich blöderweise Serum. Mhm. Von Kälbern, Kälberserum. Weil da sind so viele Wachstumsfaktoren drinnen und so viele nährreiche Sachen, und die Zellen lieben das. Also es ist nicht vegan, was wir da machen.
Ja, und du bist da quasi in Innsbruck jetzt auch vom Biomedizinischen Institut quasi, oder? Ja, ne?
Ja.
Ja, genau.
Genau, im sogenannten Biozentrum. Also das ist der Teil der medizinischen Universität, wo zellbiologische Grundlagenforschung gemacht wird.
Ja. Ja, und wie kommt man noch auf die Idee? Haben wir auch schon geredet. Man weiß, da rennt irgendwas falsch, man weiß aber nicht genau, was da falsch rennt. Man tut ausprobieren, aber da muss man zuerst einmal kreativ auf die Idee kommen, was man eigentlich ausprobiert. Das kann man irgendwie schlecht vorstellen.
Ja, ich kann mir es auch immer noch schlecht vorstellen.
Okay.
Es ist eine kreative Arbeit, nicht?
Ja.
Ich habe das immer verglichen, früher auch so in Bands gespielt, und es ist ein bisschen ähnlich, gell? Weiß nicht, wer Musiker ist, aber die Melodie vom Hit, die fällt dann ja nicht ein, wenn man sich hinsetzt und jetzt eine Hitmelodie erfinden will. Die fällt dann ein beim Duschen irgendwo, oder man wacht um 4 Uhr in der Früh auf und muss schnell zur Gitarre greifen oder das niederschreiben, und so ist auch der kreative Prozess in der Forschung. Also es ist nicht so, dass man sich hinsetzt und hart nachdenkt über das Problem, sondern das Hirn ist einfach so, dass es diese Ideen selbst generiert und dann irgendwann wissen lässt, so, jetzt ist mir was eingefallen.
Jetzt ist ja aber so, dass in der Band es ja nicht nur so ist, dass einer Melodie irgendwie in der Nacht einfällt, sondern dass die manchmal beim Jammen ja so miteinander auch entsteht. Ja, ja.
Richtig.
Und damit sind wir bei der Forschungsgruppe, nehme ich an,
ja.
Dass da ja das nicht so ist, dass jeder allein dauernd irgendwo sitzt, sondern dass die auch miteinander
richtig
was wir überlegen.
Ja.
Oder mal einfach drauf los fantasieren.
Wir jammen die ganze Zeit. Ja, okay. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Prozess. Wir jammen nicht nur innerhalb der Forschungsgruppen, sondern auch innerhalb von dem ganzen Institut, wo sehr viele Forschungsgruppen sind, die an vielen verschiedenen Dingen arbeiten, und wir versuchen uns gegenseitig zu inspirieren.
Jetzt ist immer so die Fantasie, das passiert in der Kaffeeküche. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen institutionalisierter passiert.
Ja, zum Beispiel morgen um 9 in der Früh wird zum Jammen gebeten, ich und meine Mitarbeiter. Und jeder muss ein bisschen vorstellen, was er die letzte Woche gemacht hat. Und ich sage dann, super oder nicht? Oder
und Montag
interessant, und wie tun wir weiter? Und überhaupt, was fällt uns alle dazu ein?
Und Montag in der Früh sind schon kreativ?
Ja. Ja, es ist ein bisschen gemein. Also ich hoffe, da hört jetzt keiner von einer zu. Ich kann ein Deutsch von einer.
Wie groß ist so eine Gruppe?
Wir sind jetzt zu fünft, bald sind wir zu siebt.
Ah ja.
Und ich rede so alle Englisch natürlich.
Ja, genau. Wir sind sehr international. Also wir haben eine Kolumbianerin, einen Nigerianer, eine Türkin, eine Deutsche und ich. Und es kommt noch ein Italiener dazu und nur ein Österreicher. Genau.
Das hat schon der Mehrheit.
Genau. Aber ja, also das haben irgendwie alle Labors, dass man sich am Montag in der Früh trifft. Es zwingt dann ein bisschen übers Wochenende auch noch zum Denken vielleicht.
Okay. Okay. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Prozess, dass man jetzt rausgeht und sagt, okay, jetzt stoppe ich mein Gehirn, jetzt denke ich nicht mehr nach und erst am Montag wieder, das wird sowieso nicht passieren wahrscheinlich.
Nein. Und ja. Das wird ja auch, es wird ja auch zur Leidenschaft.
Ja. Ja.
Und das ist ja wirklich ein bisschen so, wie wenn man Musiker ist. Also man legt ja das nicht ab, oder? Ja. Weil übers Wochenende nicht.
Nein.
Man denkt ja über diesen einen Song nach, den man da gerade komponiert hat, und wie kommt man besser machen. Die Melodie, die steckt ja im Hirn fest.
Ja.
Und genauso ist es in der Wissenschaft auch. Diese wissenschaftliche Frage, die steckt im Hirn fest. Die verlangt nach einer Lösung, nach einer kreativen Idee.
Und die Gruppe beschäftigt sich ausschließlich mit Lysosomen?
Ja.
Okay.
Richtig.
Jetzt ist es aber nur ein Zellorganell, wie du gesagt hast, unter einer ganzen Reihe, ja.
Ja.
Und interagiert aber auch mit den anderen.
Absolut, ja.
Jetzt wird es wahrscheinlich auch noch Forschungsgruppen geben, die sich mit den anderen Zellorganellen beschäftigen.
Das ist korrekt.
Wie interagieren diese Forschungsgruppen miteinander? Das stelle ich mir auch schon ziemlich komplex vor.
Ja, wir reden sehr viel miteinander. Wir gehen zu Seminaren. Also wir laden andere Wissenschaftler ein, die an anderen von diesen Organen arbeiten oder andere Zugänge haben, andere Methoden haben. Und es ist eine ständige Interaktion. Wir fahren zu Konferenzen die ganze Zeit und geben uns gegenseitig Vorträge. Wir laden die Leute ein. Innerhalb vom Institut gibt es Meetings miteinander. Man versucht, Spezialforschungsgruppen auszuheben. Gestern bin ich in einem Onco-Science, also Krebs, Konsortium drin gesessen, überhaupt nicht gewusst, was ich da tue. Aber es war sehr inspirierend trotzdem.
Weil das stelle ich mir schon schwierig vor, diese doch sehr spezifischen Ergebnisse, die ihr in euren Forschungsgruppen außerfindet, dann so zu kommunizieren, dass andere was damit anfangen können, beziehungsweise aus den Erkenntnissen, die andere haben bei euch, das könnte ja bei uns genauso sein.
Ja. Und ich kann mich jetzt leider selber nicht beurteilen, aber das ist ein wirklich wichtiger Punkt, dass man die Wissenschaft so unkomplex wie möglich kommuniziert, damit die anderen auch mitkommen und damit was anfangen können und davon inspiriert werden können. Mhm. Und das ist auch was wirklich viel zu wenig irgendwie unterrichtet wird. Oder
Also Gruppenarbeit im gröbsten
Kommunikation.
Sinne.
Kommunikation. Ja, wissenschaftliche Kommunikation, genau das, was wir da machen.
Ja.
Dass du uns gerade erzählst, wie das funktioniert.
Ich versuche zumindest.
Ja. Wir vielleicht auch verstehen.
Ja. Und es ist schon mit anderen Wissenschaftlern schwierig genug.
Mhm.
Und die Fragezeichen auf den Gestirnen da im Publikum sagen, dass das auch nicht auch mit so einem Publikum nicht immer. Es ist wirklich ein wichtiges Thema, aber auch schwer.
Ja, das ist ja auch der Grund unserer Sendereihe, dass wir eigentlich wollen, dass diese hochgeistige Wissenschaft quasi ein bisschen herabgebrochen wird, dass wir normalen Menschen unter Anführungszeichen auch irgendwas anfangen können.
Extrem löblich.
Ja, und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil dann versteht man vielleicht auch, was Wissenschaft bewirken kann.
Ja, und ja, sie wird ein bisschen greifbarer und auch wenn ich mitkriege, dass es nicht greifbar ist, ja, kriege ich mit, wie komplex die Dinge sind und dass das Spezialistentum etwas ist, was wirklich dort zentriert ist bei diesen Spezialisten und das ganz schwierig zu kommunizieren ist. Ja.
Ja.
Und ich glaube, dass wichtig ist, das auch einzusehen, dass das so ist.
Ja. Ja, also.
Und für mich ist Wissenschaft eine Aufklärung. Also, das ist ja nicht immer so, dass jetzt, nur weil ich da jetzt irgendwie Zellbiologie mache, gleich irgendeine Krankheit geheilt wird. Oder in den nächsten 10, 20 Jahren da irgendeine Anwendung daraus wird. Die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering, dass es irgendeine Anwendung daraus gibt. Aber ich finde, es ist trotzdem wertvoll, weil Wissenschaft Aufklärung ist.
Ja.
Weil wir uns durch diese Methode, die von Menschen gemacht wird. Aber das ist die einzige Methode, die wir haben, um uns der Wahrheit vom Universum und dem der tatsächlichen Sein des Universums zumindest annähert.
Mhm.
In Babyschritten.
Ja.
Aber doch, es ist eine stetige Annäherung an, wie die Dinge wirklich sind.
Ja.
Und das heißt aber auch, dass diese Erkenntnisse, die da so gewonnen werden, auch gut irgendwie festgehalten werden müssen, damit, aber wenn ich jetzt damit nichts anfangen kann, vielleicht in 15 Jahren, wenn das jemand liest, sagt, das ist eine Lösung für mein Problem.
Ja, und wenn du da Ideen dazu hast, verheimliche sie nicht, das ist auch ein Problem.
Ja.
Früher hat es halt, also wie ich Diplomarbeit gemacht habe und dann zur Prüfung antreten bin, habe ich vorher halt so einen 1500 Seiten Wälzer lernen müssen. Und gut, da war auch nicht alles in dem Detail beschrieben, wie man es weiß, aber es war schon eine ziemlich gute Zusammenfassung, oder? Und jetzt, 10 Jahre später, weil das Feld ist explodiert, gell? Und wie kann man das so kompakt zusammenfassen, dass es auch irgendeinen Wert hat für jemanden, der sich da kurz einmal informieren will über das Thema? Da
ja,
wird uns die KI vielleicht viel helfen.
Jetzt das habe ich mir auch gerade gedacht.
Ja. Genau, das gab jetzt nur so viel zum Reden, ich kann mir schon wieder nicht hinten nach. Ich muss nicht die Leute draußen am Radiogerät sagen, wenn sie auch vielleicht Fragen hättet, dann müsstet ihr ins Battlehaus kommen, in die Feichtinger Stuben, weil nach unserem Gespräch hättet ihr dann Chancen, dass zum Beispiel Michael auch fragt, wenn ihr nur eine Frage habt. Und wir hätten auch ausgemacht, dass wir ein Lied spielen, nämlich auch von Bedenbach mehr oder weniger
Local Heroes.
Da hätte ich gesagt, das machen wir jetzt am Schluss,
ja,
dass man dann weiß, unser Gespräch ist gut und die Leute, die im Raum sind, die können Fragen stellen.
Ja.
Und jetzt gibt es noch so viel. Den einen österreichischen Wissenschaftler haben wir nicht.
Wir haben die Wissenschaftsgeschichte haben wir völlig auslassen.
Ja, genau. Dann wollte ich nur fragen, hey, welche Vergrößerung habt ihr da eigentlich beim Mikroskop? Was stellt man sich denn da vor? Und dann wollte ich auch noch fragen, wie schaut es denn jetzt mit dem Erfolg aus? Weil wenn du da ständig was umeinander probierst und es funktioniert nicht oder schon, weiß ich nicht, wie ist denn das?
Frustrierend ist das.
Okay.
Du hast 100 Ideen und die meisten stimmen einfach nicht, oder? Aber das ist auch Wissenschaft. Es ist Falsifizierung von Hypothesen. Du stellst eine Hypothese auf und dann musst du schauen, dass die so schnell wie möglich schlachtest. Und du musst dein Experiment so designen, dass deine Hypothese so schnell wie möglich einfach verschwindet, damit du zur nächsten Hypothese mit der nächsten Hypothese weitermachen kannst. Und dann schlachtest du die wieder so schnell wie möglich.
Und
dass du Viere grabst, bis zu einer Hypothese kommst, wo was dran ist vielleicht.
Aber genau das muss man ja auch dokumentieren, damit nicht alle anderen immer genau die gleichen falschen Hypothesen schlachten müssen, weil du das eh schon gemacht hast.
Und das passiert aber nicht. Das passiert nicht.
Das heißt, das Rad wird doch also, öfter erfunden.
Ja, ich weiß nicht, wie viel, also kann ich jetzt keinen Schätzwert geben, aber sagen wir mal, 95% der gesamten experimentellen Forschung ist nicht publiziert und wird auch nicht kommuniziert. War vielleicht eine gute Idee, gell? Weil es würden sich viele Leute die Arbeit sparen.
Genau.
Aber das macht niemanden erfolgreich, sogenannte negative Resultate zu publizieren, weil das will kaum wer lesen.
Aber es sind Erkenntnisse.
Es sind Erkenntnisse und es würde das Ganze viel effizienter machen, wenn die Wissenschaftler auch Zugang hätten zu diesen negativen Resultaten, den Hypothesen, die halt falsifiziert wurden.
Ja, da braucht dann jeder ein oder zwei Sekretärinnen, die so alles mitschreiberten quasi.
Ja, oder mehr.
Oder mehr.
Was man natürlich schon macht, ist, man fährt auf Konferenzen, man redet mit den Leuten.
Okay.
Und es ist Gott sei Dank relativ kooperativ. Es ist natürlich schon ihre Konkurrenz, aber es ist trotzdem auch kooperativ.
Okay. Möchte ich nur fragen, du hast Kinderdemenz zuerst angesprochen, im Speziellen habt ihr schon was rausgefunden, was ein bisschen geholfen hat?
Nein. Na, wirklich nicht. Wir arbeiten jetzt seit ein paar Monaten.
Okay.
So schnell geht das nicht.
Ja.
Das dauert Jahre.
Mhm. Aber dann kann man quasi Rückschlüsse auf Erwachsene mit Alzheimer oder Demenz oder so weiter.
Hoffentlich, das werde ich hoffen.
Okay.
Genau.
Und die treibt an. Hoffentlich.
Was antreibt, ist der kreative Prozess und die Erfüllung. Wie wenn du einfach einen super guten Gitarrenriff schreibst oder eine tolle Melodie dir einfällt, ist es genauso befriedigend, oder fast nur mehr, wenn du eine voll spannende Hypothese hast und da stellt sie dann raus, da ist was dran an dieser Hypothese. Und das hat vorher vor dir nur kein einziger Mensch jemals gesehen, was du da gerade in dem Mikroskop beobachtet hast. Und das sagt dir was übers Leben, was vor dir noch niemand gesehen hat. Und das ist schon ein tolles Gefühl.
Ja.
Und die Chance, dass das ein Welthit wird, ist halt auch nicht so groß.
Hm.
Naja.
Immer wieder die gleiche Frage, aber wie stößt die auch? Was wünscht du?
Friede, Freude, Eierkuchen. Für meine Arbeit oder?
Was sucht das aus?
Ja, nein, was ich mir wünsche, ist, dass ich und meine Mitarbeiter Erfolg haben werden. Und dass wir uns gegenseitig inspirieren können und dass wir die Inspiration auch nach außen tragen können und dass wir da einen Unterschied machen können in dem Feld, aber vielleicht irgendwann auch für diese Kinder. Mhm. Oder für allgemein Demenzerkrankung.
Ich wollte gerade sagen,
dass wir einen kleinen Putzlestein dazu beitragen können.
Genau, weil wenn es bei den Kindern funktioniert, geht es ja bei den anderen
degenerativen
Erkrankungen.
Das ist die Hoffnung, ja.
Das trifft doch ziemlich viele.
Ja.
Ja,
genau. Ja, dann hätte ich gesagt, wir spielen jetzt deinen Musikwunsch.
Ist schon soweit,
ja, weil wir haben, weiß ich nicht, 58 Minuten voll jetzt miteinander. Ich weiß nicht, das geht immer viel schneller als wir nicht. Das ist automatisch das Zeichen für die Leute herinnen, dass sie schon überlegen können, was die fragen wollen. Und für die Hörer draußen leider, dass jetzt unsere Sendung dann aus ist. Ja, ich sage herzlichen Dank. Es war super interessant und super lustig auch, das muss ich auch dazu sagen.
Hey, ich sage danke,
ja,
dass ihr mich eingeladen habt in meinem Heimatdorf und dass so viele Leute gekommen sind. Ehrlich, vielen lieben Dank.
Danke, dass du da hergekommen bist aus Innsbruck. Und in zwei Wochen haben wir einen Historiker hier, der sich mit der Entwicklung der Bürokratie beschäftigt hat. Das klingt, glaube ich, ziemlich fad, ist es aber überhaupt nicht, weil wir haben mit ihm schon drüber geredet. Das ist eine hochspannende Angelegenheit, mit der wir alle ständig zu tun haben.
Okay, und jetzt hören wir noch von Hexboiler Profiliga. Das ist nämlich die Liga, in der wir eigentlich alle spielen möchten, aber oft wir sind.
Ja.
Ja, genau.
Dann wirst du nicht mehr niederlegen.
Okay.
Jeder will ein Profi sein, keiner will ins Training gehen, jeder will ein Profi sein. Ich will mich nicht niederlegen. Jeder will ein Profi sein, keiner will ins Training gehen. Jeder will ein Profi sein. Ich will mich nicht niederlegen.
Free audio post-production by Alphonic.com.